Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ob er will oder nicht, ein Papst ist immer auch Protagonist im Dialog mit anderen Religionsgemeinschaften, im ökumenischen Dialog mit anderen christlichen Kirchen. Und da fällt die Bilanz des am Wochenende verstorbenen emeritierten Papstes auf den oberflächlichen Blick gemischt aus. Denn gerade die Kirchen des Protestantismus waren enttäuscht von diesem Papst, der ja mal gesagt hat, unter den christlichen Kirchen und Gemeinschaften stehe die Orthodoxie der katholischen Kirche theologisch am nächsten. Aber dieser Papst hat den Dialog mit dem Protestantismus auch intensiviert. Er hat sich ja zum Beispiel 2011 getroffen mit Vertretern der evangelischen Kirche in Deutschland im Augustinerkloster in Erfurt, immerhin der Ort, wo Martin Luther gewirkt hat. Wir versuchen uns jetzt an einer differenzierten Auseinandersetzung sozusagen mit dem ökumenischen Vermächtnis von Benedikt dem 16. im Gespräch mit Christoph Markschies. Markschies ist evangelischer Theologe, Professor für antikes Christentum für Patristik an der Humboldt-Uni in Berlin und ich begrüße ihn jetzt am Telefon. Herr Markschies, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, frohes neues Jahr, darf man ja noch wünschen.
Danke, wünsche ich Ihnen auch. Herr Markschies, ich möchte zuerst etwas persönlicher einsteigen. Sie sind Josef Ratzinger mehrfach begegnet. Wie haben Sie diesen Kirchenmann erlebt?
Als einen außerordentlich klugen Theologen, als einen gesprächsbereiten Theologen, aber auch als einen scheuen Theologen und als einen Theologen, der eine Verletzungsgeschichte mit sich trug, also dem man anmerkte, dass er einen Gesprächspartner erstmal daraufhin anschaute, ist das jemand, mit dem man sich gut unterhalten kann. Wenn er diesen Eindruck gewonnen hatte, war er ein außerordentlich, wie gesagt, kluger, aber auch sehr humorvoller, ja sogar ironischer Gesprächspartner. Er hat mir 2019 eine Medaille überreicht und sagte, da ist vorn Maria drauf und hinten, dann machte er eine kleine Pause und sagte, das soll wohl ich sein.
Herr Markschies, Sie haben ja als Professor für antikes Christentum, ich sage jetzt mal vorsichtig, akademisch geschulte Nähe eben zu der Gedankenwelt, aus der Benedikt XVI. Ja auch viel geschöpft hat. Wie haben Sie sich denn theologisch verstanden oder hatten Sie auch das Gefühl, Sie fühlen sich von ihm verstanden theologisch?
Also ohne Zweifel hat der sehr, sehr gründlich Werke anderer, auch evangelischer Theologinnen und Theologen gelesen. Das kann man überhaupt nicht bestreiten. Verstanden, der war ein sehr überzeugter römisch-katholischer Theologe, der auf den Kerngedanken der Reformation, also den Kerngedanken, die Kerngedanken, die evangelische Kirche prägen, verwundert geschaut hat, der das fremd angesehen hat. Sie haben das schon ausgedrückt in der Anmoderation, Glaube immer in und mit der Kirche. Der hat, um es mal sehr zugespitzt zu formulieren, den Protestantismus für einen spätmittelalterlichen Irrweg gehalten, in dem der Individualismus über die Verbindung mit der kirchlichen Gemeinschaft triumphiert. Und insofern, bei allem Interesse, hat natürlich auch ein gewisses Maß an Unverständnis, an Fremdheit das Verhältnis geprägt. Aber das pflegt so zu sein, wenn ein engagierter evangelischer Theologe und ein, Sie haben das auch formuliert, Hüter der Glaubenstradition der römisch-katholischen Kirche aufeinandertreffen.
Ich habe mich gefragt, wie ist er denn sozusagen tatsächlich mit einzelnen evangelischen Theologen umgegangen? Also jetzt nicht im menschlichen Sinne, sondern wie er mit deren Arbeiten umgegangen ist. Es gibt ja dieses geistliche Testament, das ist ja dann veröffentlicht worden dieser Tage und da steht ein durchaus frecher Satz drin, finde ich. Also da werden ja nicht ganz unwichtige Vertreter protestantischer Theologie, Harnack, Jülicher, Bultmann, in zwei, höchstens drei Sätzen fast schon abgewatscht als Denker, die nur so kurzsichtig Thesen aufgestellt hätten, die so nicht als haltbar erwiesen hätten. Was hatte der Papst für ein Bild von der evangelischen Theologie?
Also erstmal kann man zu dem geistlichen Testament sagen, ist ja interessant, dass keinerlei katholische Theologen erwähnt werden, sondern nur evangelische. Und er hat ja immer gesagt, dass das Theologen waren, zu denen in der Studienzeit hingeschaut wurde, die den Diskurs bestimmt haben. Also es ist schon ein eindrückliches Zeichen, wenn die evangelische Theologie im geistlichen Testament des Papstes als einzige Theologie auftaucht. Man muss sagen, dass sein Verhältnis zu evangelischen Theologen, wenn man es jetzt nicht als persönliches Verhältnis, sondern als ein sachliches Verhältnis Theologe unter Theologen anschaut, ambivalent war. Er hat Theologen kritisch gesehen, ihre Leistung Verfassung anerkannt. Und die, die er kritisch gesehen hat, stehen in seinem Testament. Interessanterweise neben zwei sehr bekannten, auch einer, der wirklich nur Studentinnen und Studentenfachleuten bekannt ist. Adolf Jülicher, der hat über Gleichnisse Jesu geschrieben. Mhm. Aber es ist auch so, im Jahre 2008 hat er zwei Tübinger Neutestamentler, Martin Hengel und Peter Stuhlmacher, in seinen Schülerkreis eingeladen, der sich im Sommer immer getroffen hat. Es gibt zu evangelischen Exegeten, gerade in der Jesus-Trilogie, auch eine sehr deutliche Nähe. Das hing immer von der Position ab. Und er charakterisiert eben die Theologie des 20. Jahrhunderts als eine der Hypothesen, aus denen oder in denen die Wahrheit des Glaubens, die Vernunft des Glaubens, wie er im Testament sagt, hervorgetreten ist. So hat das Martin Hengel auch gesagt. Martin Hengel hat gesagt, das ist so eine riesige Hypothesenschmiede, war auch ein Vorwurf des Nietzsche-Freundes Overbeck an Harnack, alles nur Hypothesen. Und die kirchliche Vernunft setzt sich in diesen Hypothesen durch, die Vernunft des Glaubens. Das war Ratzingers Ansicht und darauf und dafür konnte er sich auch auf einzelne evangelische Theologen berufen.
Jetzt habe ich in einer persönlichen Erinnerung eines Schülers von Ratzinger gelesen, dass Ratzinger sich in seiner Theologie gar nicht mal so selten die Quellen zurechtgelegt hätte, die sozusagen seine schon fertige Vorstellung von Wahrheit untermauert hätten. Kann man so weit gehen zu sagen, er hat sich dann auch die evangelischen Theologen rausgepickt, die sozusagen seine jeweilige Vorstellung von einer zu sehr verweltlichen Moderne untermauert haben?
Na, das würde ich, Verzeihung, für zu einfach halten. Also, dass man natürlich immer versucht, für seine Position Autoritäten zu finden, das unterscheidet, glaube ich, Wissenschaftler nicht voneinander. Nein, man kann, glaube ich, sagen, Josef Ratzinger, Benedikt XVI., hat eine große Erzählung gehabt. Und die haben sie mit dem Ausdruck Verweltlichung angedeutet. Man könnte auch sagen mit dem Ausdruck Individualisierung. Also der hat Moderne sehr, sehr kritisch gesehen. Also er hatte kein ambivalentes Bild der Moderne, sondern er hat Moderne, also jetzt jedenfalls das, was wir mit Moderne verbinden, Immanuel Kant, vom späten Mittelalter angefangen, Aufklärungsphilosophie, das hat er sehr, sehr kritisch als Lösung des Menschen aus der Gemeinschaft der Kirche und von der Vernunft Gottes gesehen. Und dass er sich dazu der evangelischen Theologen versichert hat, die auch ein eher kritisches Bild der Moderne haben, ein kritisches Bild der Aufklärung, sagen wir mal, das ist nicht sehr verwunderlich. Das würde man ja umgekehrt auch tun. Mhm. Also dass entsprechende katholische Theologen, die das anders sehen, als Josef Ratzinger, sich entsprechender anderer evangelischer Theologen versichern. Das finde ich nicht dramatisch. Mich hat immer etwas gewundert, dass diese große Erzählung in sehr, sehr großen und schroffen Zügen gezeichnet war. Das war ein Theologe, der sehr viele Details angeschaut hat, der deutlich mehr französische Literatur kannte, als das so ein deutscher Theologe sonst kennt. Aber er war bei der Großthese nicht sehr differenziert. Umweltzerstörung, Familienzerstörung, Kirchenzerstörung, alles eine Folge des spätmittelalterlichen Individualismus. Das hat er in seiner berühmten Regensburger Rede so entfaltet, die eigentlich ja gar nicht der Zitate gegen den Islam wegen bedenklich oder wirklich umstritten sein sollte, sondern weil dort dieses schroff antimoderne, antiprotestantische Bild entfaltet wurde und darüber hätte man deutlich mehr diskutieren müssen. Mit ihm, ich habe es versucht.
Wenn Sie sagen, dass eben diese große Erzählung, dieses kritische, auch sehr schlichte Zeichnen einer von Individualismus geprägten Moderne bei ihm so eine große Rolle eingenommen hat, das ist doch etwas, was der Ökumene ganz grundsätzlich im Weg gestanden haben muss, oder?
Das hat der Ökumene insofern im Wege gestanden, als Josef Ratzinger den Protestantismus und die evangelische Kirche, glaube ich, nicht ekklesiologisch und intellektuell für interessant gehalten hat. Also es gibt hier ein Motiv für Ökumene, dass man sagt, an der katholischen Kirche, auch als evangelischer Christenmensch, sind Dinge, die wir eindrücklich und bewundernswert finden und deswegen möchten wir in ein engeres Verhältnis kommen, ohne selber katholisch zu werden. Das war sicher sein Motiv der Ökumene nicht. Er hat, das muss man sagen, damit es nicht ungerecht wird, damals 1999, als es um die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre ging und festgehalten wurde, dass im Blick auf die Rechtfertigungslehre keine wirklichen kirchentrennenden Differenzen zwischen den Kirchen liegen, da hat er sich für den guten Weg dieser Erklärung eingesetzt, zusammen mit Walter Kasper und anderen Theologen, auch evangelischen Theologen. Aber er hat dann gleich im Jahr drauf Dominus Jesus mit der Glaubenskongregation veröffentlicht im Sommer 2000. Und das ist schon ein Text, in dem klar gesagt ist, es gibt eine wahre Kirche und dann gibt es kirchliche Gemeinschaften. Und mit kirchlichen Gemeinschaften kann man sich unterhalten. Aber er hat den Optimismus, also es gibt so frühe Äußerungen aus den 60er Jahren, wo man merkt, dass er noch wesentlich stärker davon überzeugt war, die Kirchen können enger zusammenkommen. Also ich glaube, man kann schon auch sagen, zur großen Enttäuschungsgeschichte von Josef Ratzinger aus den 68er Jahren gehört auch eine Enttäuschung über die evangelische Kirche.
Ich habe eingangs schon erwähnt, den orthodoxen Kirchen hat er sich deutlich näher gefühlt. Und meine These ist, und der dürfen Sie jetzt gerne auch widersprechen, weil in vielen orthodoxen Kirchen dieser Konflikt zwischen sich wandeln, angesichts einer sich wandelnden Welt und gleichzeitig auch die Angst vor dem Verlust von Grundsätzlichem, dass eben dieser Konflikt in vielen orthodoxen Kirchen, ich sag mal, ähnlich existenziell empfunden wird, wie das bei Benedikt offenbar der Fall gewesen zu sein scheint. Was meinen Sie?
Ich werde Ihnen ganz gewiss nicht widersprechen. Man könnte es noch ein bisschen pointierter formulieren. Josef Ratzinger war ja der Auffassung, dass die Zukunft der Kirche, der hat mal so schön in Vorbereitung des Weltjugendtages gesagt, Kirche ist eigentlich gar nicht alt, sondern aus ihrer Quelle wird sie immer frisch erneuert, wie das so bei einer Wasserquelle auch der Fall ist. Und die Grundvorstellung, dass die alten Texte, die Kirchenväter, also die Theologen der Antike, ständig neue Anregungen geben und dass man nicht immer nur mit Kant versuchen muss, sich auf die Gegenwart einzustellen, sondern das auch mit Theologen der römischen Kaiserzeit tun kann, das verbindet die Orthodoxie und das theologische Weltbild von Benedikt dem 16. aus der Vergangenheit, die eigentlich gar keine Vergangenheit ist, Erneuerung. Und dann muss man auch sagen, die orthodoxe Kirche diskutiert ja auch nicht über die Frage, soll man Frauen zum kirchlichen Amte zulassen oder entscheidet sich gar wie die evangelische Kirche dazu, ja, das darf man und kann man theologisch verantworten. Und er hat dort sicher eine größere Nähe gefühlt. Und es ist auch kein Zufall, dass der Nachfolger von Walter Kasper dann Kurt Koch wurde, der diese theologische größere Nähe auch so empfindet wie Benedikt der 16.
Wenn Sie es in etwa einer Minute zusammenfassen müssten, was kann man sozusagen ökonomisch lernen von ihm oder anders gefragt, was ist sein ökumenisches Vermächtnis tatsächlich von Benedikt dem 16.?
In einer Minute zusammengefasst. Erstens, dass wir tatsächlich uns gemeinsam auch über die Vergangenheit und die Ursprünge verständigen müssen und dass wir das ein gutes Stück auch tun können. Zweitens, dass es wenig Sinn hat, er hat diese provozierende Formulierung in Erfurt gebraucht, ich bringe nicht ökumenische Gastgeschenke mit. Die Wahrheit kann nicht im Modus von Geschenken verhandelt werden. Dass es um die Wahrheit geht. Das ist ein Theologe, der dazu aufgerufen hat, an die Wahrheit zu denken. Und als dritten Punkt würde ich sagen, dass man auch sich abarbeiten darf an einem großen Theologen und dass intellektuell jedenfalls eine Auseinandersetzung und ein Streit spannender ist, als wenn man auf dem Sofa zusammensetzt und denkt, man sei sich einig und ist es gar nicht.
Über das ökumenische Vermächtnis von Benedikt dem 16., der am Wochenende im Alter von 95 Jahren verstorben ist, habe ich gesprochen mit Christoph Markschies, evangelischer Theologe und Professor für antikes Christentum an der HU Berlin. Herr Markschies, vielen, vielen Dank.
Bitte, gern geschehen. Einen guten Tag Ihnen und allen, die zugehört haben.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Wiederhören. Tschüss.